Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und neben mir sitzt mein lieber Kollege und Polizeireporter Alexander Brock. Hallo Alex.
Grüß dich, Franziska.
Schön, dass du wieder da bist.
Gerne, komm immer gerne her.
Wir sprechen heute über einen Fall, der sich in Würzburg ereignet hat. Genauer gesagt hat er sich ereignet in der Ausbildungsstätte der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Und hier werden angehende PolizistInnen für ihren späteren Einsatz vorbereitet. Etwa 500 BeamtInnen werden an dem Standort ausgebildet und wir sind jetzt an einem Februartag im Jahr 2019 in der Polizeikaserne. Und was dort passierte, das sorgte, kann man eigentlich sagen, bundesweit für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen zwei junge Männer. Was kannst du uns dann über diese beiden erzählen, Alex?
Die beiden sind Polizeischüler, haben kürzlich erst angefangen, sich ausbilden zu lassen bei der Bereitschaftspolizei und durchlaufen eine Ausbildung, die etwa 2,5 Jahre dauert. Der Schütze, also Benny, ist 19 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und Chris 21 Jahre alt. Die beiden kennen sich ganz gut. Sie stammen aus dem gleichen Landkreis bei Schweinfurt, Garstadt. Aus Garstadt kommt das Opfer, also das spätere Opfer, der Chris, und kennen sich über Fußball, kennen sich über Freunde, und aber eher in so einer lockeren, losen Verbindung. Und beide haben sich irgendwann entschieden, Polizist zu werden, haben sich beworben bei der Polizei und haben den Zuschlag gekriegt, haben die Tests bestanden und stehen jetzt nun in der Kaserne und der Bereitschaftspolizei in Würzburg und wollen eben die Ausbildung gut meistern.
Und kannst du für unsere HörerInnen den Abend, als das passiert ist, mal so ein bisschen rekonstruieren?
Ja, ich kann es. Man muss ein bisschen weiter vorgreifen auch. Also der Abend ist ja sozusagen der Punkt, als Chris den tödlichen Schuss abbekommen hat. Aber das Ganze hat ja einen Vorlauf, der für die späteren Betrachtungen einfach eine ganz große Bedeutung hat. Die beiden waren schon einige Stunden, ich glaube 24 Stunden im Dienst und haben zwei Schichten hätten zwei Schichten Wachdienst machen müssen. Die erste Schicht, die ich glaube so bis 14 Uhr gelaufen ist, hatten sie schon absolviert. Wachdienst ist etwas routinemäßige Sache, die auszubildende Polizeischüler bewachen das Gelände, gehen rum und schauen, dass da alles, ob da alles in Ordnung ist. So, zum Ende dieser Wachschicht müssen die Polizeischüler ihre Dienstwaffen nicht abgeben, aber die Dienstwaffen in der Waffenkammer entladen. Das heißt, die geben die Magazine ab und es wird kontrolliert, ob dort auch keine Patrone mehr im Lauf ist, also in dem Patronenlager drin. Und da ist der Kernpunkt. Also hier ist Folgendes passiert, da wurde geschludert, das hat sich dann später auch in den Gerichtsverhandlungen herausgestellt, denn in der Dienstwaffe von Benny befand sich noch eine Patrone im Lauf oder Patronenlager. Und das Magazin wurde zwar dort abgegeben in der Waffenkammer und diese Patrone, dieses teuflische und höllische Zeug ist da eben noch drin gewesen im Lauf. So. Die Dienstwaffe dürfen die Polizeischüler dann auch mitnehmen, entladen und müssen sie dann bei sich in der Stube dann in den Safe sperren.
Da hat jeder so richtig seine eigene und die gehört ihm und auf die passt er auf, die nimmt er mit sich mit.
Genau, aber nur innerhalb der Kaserne, soweit ich weiß, dürfen die Polizeischüler, wenn sie nach Hause fahren oder so, die Dienstwaffen nicht mitnehmen.
Ja, das finde ich auch gut.
Finde ich auch gut. Anders als dann die ausgebildeten oder fertigen Polizistinnen und Polizisten. Also beide Schüler sind der Ansicht, die Waffen sind entladen und es steht eben an, weiß nicht genau um wie viel Uhr, irgendwann am Abend, dass der zweite Wachdienst kommt. Und vor dem zweiten Wachdienst haben die beiden auf der Stube von Chris so ein simuliertes Einsatztraining gemacht. Also offenbar haben die das öfter schon gemacht. Das heißt, sie spielen sich in eine Szene rein, in eine Situation und überprüfen ihre Reflexe, überprüfen die Abläufe. Also ein bisschen, ein Amtsrichter wird später sagen, spielerisch.
Ich wollte gerade fragen, das ist nichts, was zur Ausbildung gehört, sondern das machen die zwei privat. Die spielen quasi, die spielen Rollenspiel in
genau,
ihrem Zimmer.
Genau, okay. Das ist jetzt wirklich kein Vorgang, den ein Ausbilder denen vorgibt, sondern sie machen es privat, um ja einfach sich ein bisschen auszutesten. Und angeblich, das, man muss dazu sagen, es gibt ja nur einen Zeugen und das ist der Todesschütze. Vor Gericht hat der Todesschütze, also der Benny, erklärt, dass der Chris in einem bestimmten Moment gesagt hat, Deutschschuss. Also Deutschschuss ist etwas, ein feststehender Begriff bei der Polizei. Es bedeutet ziehen, anlegen, sofort schießen. In einer heiklen Situation, wenn draußen ein Ernstfall ist, auf Streife, kann sowas lebenswichtig sein. Also sie spielen sowas, sagt also jetzt der Chris Deutschschuss, zieht auch seine Waffe und in dem Moment zieht Benny eben auch seine Waffe und Deutschschuss, wie gesagt, heißt ziehen, anlegen, schießen und das macht er und in dem Moment löst sich die eine Patrone, die noch im Lauf ist und er trifft seinen Kollegen mitten im Kopf. Es war ungewollt und natürlich kamen dann sofort die Vorgesetzten rein in die Stube und ein Zeuge wird später auch erzählen, dass der Benny am Boden kauerte, immer wiederholt hat, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht und neben ihm die Dienstwaffe.
Das ist eine furchtbare Situation, stelle ich mir furchtbar schrecklich vor.
Ja. Ja, dann musste alles recht schnell gehen. Das Opfer ist sofort in die Uniklinik nach Würzburg gekommen und hat versucht, das Leben zu retten, war lebensgefährlich verletzt. Zeitgleich wurde die Familie aufgesucht. Der Vater war zu dem Zeitpunkt im Vereinsheim in Garstadt und die Mutter konnte sich dann, also hat sie noch später auch immer wieder erzählt, wie das dann war, es klingelte an der Tür und zwei Polizisten und ein Seelsorger waren dabei. Und die beiden Polizisten haben der Mutter eröffnet, dass ihr Sohn lebensgefährlich verletzt wurde am Kopf und es auch kaum Aussicht gibt auf ein Überleben. Die Eltern sind Hals über Kopf von Garstadt, Landkreis Schweinfurt, Richtung Würzburg gefahren und dann in die Uniklinik. Und haben dann ihren Sohn, die Mutter sagte später, ja, der lag da wie immer, friedlich. Und haben dann im Lauf des Abends dann entschieden, dass sie die Maschinen abstellen. Denn die Ärzte haben festgestellt, dass bereits ein Hirntod eingetreten ist. Und das ist die Geschichte erstmal, der Ablauf an diesem Tag.
Wer jetzt einen Umgang mit Waffen hat, also mit Schusswaffen, mit gefährlichen Waffen, der muss ja eigentlich ein besonderes Verantwortungsgefühl dafür haben. Traf es deiner Meinung nach auf Benny zu? Also hatte er das nötige Verantwortungsgefühl im Umgang mit Waffen?
Er hatte nicht das, vielleicht wollte er es haben, aber er hatte es nicht. Also, denn wie sich im Verlauf des Verfahrens dann auch herausgestellt hat, war es so, dass Benny auch zugab, mit Schuld zu haben daran. Denn er wurde ja gefragt in der Waffenkammer, ob er denn richtig kontrolliert habe, ob denn auch der Lauf frei wäre. Und er habe alles bejaht. Also das Magazin draußen und die Patrone aus dem Lauf draußen. Und insofern kann ich da nicht von einem verantwortungsvollen Umgang sprechen. Außerdem habe ich noch mit Philipp Schulz-Merkel gesprochen. Das ist der Anwalt der Familie. Und der hat sie im Zivilverfahren begleitet und da hören wir einfach jetzt mal kurz rein.
Wenn ich jemandem eine Waffe mit ins Zimmer gebe, ist natürlich eine ganz besondere Sorgfalt angezeigt. Dann muss ich mal schauen, wie gehen solche Personen mit Waffen allgemein um? Und bei dem Schützen hier war schon in der Vergangenheit eine Auffälligkeit da gewesen. Der ist schon mal in einem Fall zuvor auffällig gewesen, wo man eigentlich sagt, naja, so jemanden müsste ich eigentlich erstmal die Waffe komplett abnehmen. Das ist nicht passiert, sondern er durfte ganz normal weiter am Dienst machen und auch den Dienst an der Waffe, obwohl er ja hier schon eine Auffälligkeit hatte. Da hätte man gerade bei so einem jungen Auszubildenden sagen müssen, man setzt ihn nochmal zurück, man lässt ihn erstmal nochmal weiter ohne Waffe hier seine Ausbildung machen, gibt vielleicht noch ein paar Nachschulungen und erst dann, wenn das alles wieder klappt, geht man den Schritt weiter.
Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Routine fehlt natürlich den jungen Leuten. Die bekommen eine tödliche Waffe in die Hand gedrückt und was mein Eindruck ist, waren zu dem Zeitpunkt relativ allein auf sich gestellt. Denn es hat sich ja später auch dann herausgestellt, die Polizeischüler untereinander, auch in der Waffenkammer, sich gegenseitig kontrollieren. Und wenn da kein Vorgesetzter ist, kein Dienstälterer, wenn da nicht jemand ist, der weiß, wie wichtig das Ganze ist, der Umgang mit der Waffe, dann sind die auf sich gestellt und vor dem Hintergrund, dass sie Anfänger sind, da sind doch Fehler programmiert. Da muss man doch damit rechnen, dass da, also dass, wenn da die Routine nicht ist, dass hier doch noch eher was passieren könnte, als bei Polizistinnen und Polizisten, die schon seit 20, 30 Jahren im Dienst sind. Da hat die Staatsregierung auch nachjustiert und die Bereitschaftspolizei an der Struktur etwas später.
Auch die Tatsache, dass die beiden in ihrem Zimmer sind und mit ihren Waffen rumblödeln, im Endeffekt. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, die haben das vielleicht zu Trainingszwecken gemacht, die wollten Sachen üben, aber man könnte es auch so auslegen, ohne dass ich das jetzt genau weiß, dass sie einfach rumgeblödelt haben mit ihren Waffen. Und das spricht ja vielleicht auch nicht so für den absolut verantwortungsvollen Umgang mit so einem gefährlichen Instrument.
Genau, und das hat auch der Amtsrichter dann auch später im Jahr 2020, ist ja dann erstmal das Strafverfahren eröffnet worden, so festgestellt, dass die beiden einfach also einfach noch sehr jung waren und gespielt haben und entsprechend ist auch das Jugendstrafrecht angewandt worden bei Benny.
Genau, weil du es gerade sagst, 2020, da kommt es jetzt zum Gerichtsverfahren gegen den Benny. Wie lautet denn der Vorwurf gegen ihn?
Also der Vorwurf durch die Staatsanwaltschaft lautete fahrlässige Tötung. Die Staatsanwaltschaft hat auch drauf gesetzt, dass Benny also auch nach erwachsenem Recht verurteilt wird, was der Richter eben dann anders sah. Und also am Ende kam dabei raus, dass kam eine Strafe von einem Jahr und 3 Monaten auf Bewährung, Jugendstrafrecht und 2.400 Euro Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen, an die Eltern. Mhm.
Man hat da beim Jugendstrafrecht, also es gibt da so einen Ermessensspielraum, wenn ich das richtig verstehe. Du musst kein Jugendstrafrecht anwenden, kannst aber, der war 19 Jahre alt.
Er war 19, also weiß nicht, also als es passiert war, war er 19 und eigentlich schon erwachsen, wenn man es jetzt genau nimmt. Der Richter, der hat das Jugendstrafmaß begründet, unter anderem damit, dass sich der Angeklagte, also Benny, zur Tatzeit in Ausbildung befand und mit seinem Kollegen wohl öfter solche Spielchen gemacht habe, in denen er leichtfertig mit der Waffe umgegangen sei. Also das war wohl die Kernbegründung des Richters.
Jetzt ist zu diesem Zeitpunkt der Fall aber noch nicht juristisch abgeschlossen. Die Eltern von Chris, also dem Opfer, die haben ein Zivilverfahren angestrebt. Welches Ziel hatten sie denn dabei?
Also sie hatten sicherlich auch das Ziel, Schmerzensgeld zu erwirken. Lief dann auf einen Vergleich hinaus. Aber der Vater, aber natürlich beide, die Familie, hat aber auch gesagt, dass ihnen das Geld eigentlich überhaupt nicht so wichtig ist. Priorität für die beiden hatte, dass ihr Sohn von Gericht, dass anerkannt wird, dass ihr Sohn nicht mitschuldig ist. Denn das hat nämlich 2-3 Jahre zuvor der Amtsrichter so festgehalten. Er hat dem Opfer, also Chris, eine Mitschuld gegeben an dem, was passiert ist. Und das wollten die Eltern nicht auf sich sitzen lassen. Und Da ist das Verfahren auf dem beim Amtsgericht dann irgendwann rechtskräftig war und es wohl keinen Weg gab, das zu korrigieren, haben sie auch versucht, über die Zivilklage zum einen Schmerzensgeld, zum anderen eben aber auch die Feststellung zu erwirken, dass ihr Sohn an dieser Geschichte nicht Mitschuld trägt. Und das kam auch so dann dabei raus am Ende. Außerdem habe ich noch mit Philipp Schulz-Merkel gesprochen. Und da hören wir einfach jetzt mal kurz rein.
Ja, hier auf der Anklagebank saß natürlich zunächst erstmal der Schütze. Der Schütze ist auch der, den das Ganze vorzuwerfen ist, weil hier ist strafrechtlich die Verantwortung zu sehen. Neben der Verantwortung der Schützen gibt es natürlich auch noch die Verantwortung der Ausbilder. Da sind wir gerade noch dabei zu prüfen, ob man hier nicht möglicherweise auch mal die Ausbilder hier zur Rechenschaft ziehen muss. Also jetzt einmal natürlich in dem strafrechtlichen Bereich, wo man sagen muss, hätten die hier nicht viel früher eingreifen müssen, was natürlich schwer ist, weil um einen strafrechtlichen Zusammenhang zu kriegen, muss man ja sagen, das war ursächlich. Und ursächlich ist sicherlich auch ein Ausbilder, der hier nicht richtig ausgebildet hat. Aber man muss natürlich dann auch sehen, damit man strafrechtlich vorwerfen kann, hat man jetzt einen ganz konkreten Zusammenhang mit dieser Tat. Nur weil man jetzt hat hier nicht die Kontrollmechanismen gemacht hat, die man hätte machen müssen, muss es noch lange nicht heißen, dass es dann deshalb zu dieser Tat gekommen ist oder beziehungsweise anders ausgedrückt, dass man es vorhersehen kann, dass eine solche Tat begangen wird. Und da hat die Rechtsprechung schon sehr hohe Hürden mit diesem Zusammenhang, den man sehen muss. Und der wird hier wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Das ist aber nur die strafrechtliche Frage. Die andere Frage ist natürlich, haftet möglicherweise jemand? Also muss er zivilrechtlich dafür einstehen? Und da wird es wohl anders ausschauen. Das prüfen wir zurzeit. Und es ist auch hier jetzt natürlich noch der nächste Schritt. Wer steht für die ganzen Schäden, die hier entstanden sind, ein? Das ist natürlich einmal der Schütze selbst, aber aus unserer Sicht auch die Polizeiausbildungsstelle, die hier auch in Haftung genommen werden muss.
Wie schätzt denn du das ein? Also jetzt ist ein komplettes Laienurteil von uns beiden, wir haben ja keine Ahnung. Wenn du jetzt die Geschichte so liest, du hast ja auch nachrecherchiert, Mitschuld. Es war ja, ist ja auch nicht so, man kann ja in dem Fall auch nicht sagen, da ist ein böser krimineller Täter und ein argloses Opfer, sondern es war ja irgendwie dumm, aber es war ein Unfall. Ist es, würdest du sagen oder könntest du dir vorstellen, wie schätzt du das ein? Hatte Chris Mitschuld?
Es ist schwierig. Also hätte Chris gesagt, nö, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel, dann wäre es nicht so weit gekommen. Insofern ist er mit beteiligt, würde ich jetzt mal sagen. Aber eine Mitschuld würde ich in dem Fall tatsächlich ausschließen. Weil er ja davon ausgehen muss, dass die Dienstwaffe seines Kollegen entladen ist. Also sie bekommen ja auch in der Ausbildung bei der Polizei schon von Anfang an eingetrichtert, dass es wichtig ist, in den Lauf zu gucken und das Magazin rauszunehmen. Und was eben auch noch möglich ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob nicht doch noch was im Lauf drinnen ist, gibt es die Möglichkeit, noch eine Schussabgabe ohne Magazin dann in einer Sandkiste zu tätigen. Das ist aber auch ausgeblieben so. Jetzt geht also unser Opfer, der Chris, davon aus, dass da keine Kugel drin ist. Also ist die Frage, Mitschuld, kann man da schuldig sein? Ich stelle es mal als Frage hin. Für mich ist es, aber ich tendiere dazu, dass er keine Mitschuld hat. Mhm. Und wer nämlich hier überhaupt nicht im Gerichtssaal auf der Anklagebank sitzt, das sind nämlich die hohen Verantwortlichen der Polizei oder in der Politik, der Staat. Da spricht man kaum von Mitschuld und da sind wir dann auch beim nächsten Punkt, denn wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es sind alles junge Menschen.
Und zwar sehr junge Menschen, 19. Das ist ja, also das ist ja zwar juristisch erwachsen eigentlich, aber sind wir ehrlich, ich weiß nicht, mit 19 war ich jetzt noch nicht so wahnsinnig erwachsen und verantwortungsbewusst.
Nee, dabei hatte ich auch einige Flausen im Kopf und diese Menschen dann eben, die jungen Menschen dann mit den Waffen allein zu lassen, Das finde ich schon echt haarsträubend. Also einen strukturellen Fehler haben Abgeordnete dann auch gesehen, strukturelle Fehler bei der Polizei. Und es wurde dann auch später nachgebessert seitens der Polizei. Es kam nie zu einer zum Fehlereingeständnis. Aber dennoch hat man danach justiert.
Hat die Ausbildungsstätte eine Mitschuld eingeräumt an dem, was passiert ist? Also haben die gesagt, ja, okay, gut.
Nein.
Ein Fehler? Nein.
Offiziell nie. Mhm. Also da kam niemand, der Leiter der Bereitschaftspolizei, und hat gesagt, also wir haben Mitschuld. Hier sind Dinge nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Die haben sich eher hingestellt und gesagt, ja, wir hatten vorher ein super Konzept und da ist etwas passiert. Wir setzen was obendrauf, eine Sicherung, dass so etwas nicht wieder vorkommen kann. Was heißt, wir ergänzen etwas, wir setzen was drauf und damit brauche ich nicht sagen, dass ich, dass bei uns irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann haben wir noch einen O-Ton von Schulz-Merkel. Er hat nämlich auch was zur Ausbildungsstätte selber gesagt.
Ja, hier ist sicherlich ein Fall gewesen, wo in der Polizeieinrichtung nicht alles so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Es ist nämlich tatsächlich am Ende ja eine Kugel im Lauf gewesen. Und wir müssen sehen, wir haben es hier mit sehr jungen Menschen, die sind noch in der Ausbildung, zu tun. Und da müssen natürlich Kontrollmechanismen deutlich stärker sein als später im Dienst. Später im Dienst, wenn man die Übergabe macht, wo man dann nochmal kontrolliert, einer gibt dem anderen das Magazin und man schaut, ob jetzt alles draußen ist. Und genauso wird es auch bei den Auszubildenden gemacht. Hier war aber das Problem, dass der Todesschütze niemanden hatte, den er sein Magazin übergibt. Das war eine Reduzierung, es war eine Kraft weniger da und damit hat er nicht sein Magazin übergeben. Dann muss man natürlich schon doppelt kontrollieren. Das war so die eine Sache, die hier falsch gelaufen ist. Und das zweite ist natürlich mit einer Waffe, wo man dann tatsächlich die Lademagazine entfernt hat, hat man nicht hier nochmal in irgendeinen Sandkübel geschossen, einfach mal nur so einen Probeschuss zu machen, um zu schauen, ob jetzt alle Kugeln aus dem Lauf auch heraus sind. Das strukturell umgestellt hätte jetzt hier den Tod von dieser Person hier verhindert. Daneben war natürlich noch ein anderes Problem in dem Fall. Man hat hier einer Person die Waffe mit ins Zimmer gegeben.
Aber Konsequenzen wurden gezogen.
Es wurden Konsequenzen gezogen, ja. Also zum einen, also ich denke mal, im Kern die wichtigste Konsequenz ist die, dass wenn es um eine Waffen- oder eine Patronenabgabe, eine Entladung geht, die Abgabe des Magazins in der Waffenkammer, dann ist immer jetzt eine Führungsperson der Polizei dort und kontrolliert das genau. Also die Polizeischüler sind jetzt nicht mehr sich selbst überlassen. Sie werden also dadurch auch angeleitet.
Wie ist denn das allgemein so? Passiert es öfter, dass versehentlich sich ein Schuss aus einer Polizeiwaffe löst?
Ich glaube, dass es öfter passiert, als wir meinen. Nur, ich habe auch im Innenministerium mal nachgefragt, werden versehentliche Schussabgaben nicht registriert. Also es gibt keine Statistiken drüber, sofern es nicht Geschädigte gibt, sofern nicht irgendetwas beschädigt wurde, weil dann ist es offensichtlich und findet dann auch den Weg in die Statistiken. Aber der Großteil wird eben so nicht erfasst per Zahlen. Ich weiß nur, dass im Jahr, also ab dem Todesschuss bis ins Jahr, glaube ich, Ende 2020, soll es laut dem Innenministerium, und das bezieht sich auf eine Anfrage der Grünen im Landtag, soll es sich um, Moment, ich glaube, 36 versehentliche Schussabgaben gehandelt haben. Also in einem Zeitraum von, sagen wir mal, knapp 2 Jahren. Mhm. Das verschwindet halt einfach, ne? Erst kürzlich gab es wieder sowas, eine versehentliche Schussabgabe, aber mit Folgen. Darüber habe ich da auch selbst geschrieben, als am 19.08.23, am ersten Spieltag der Bundesliga, ist die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach in Augsburg, als es dazu kam, war auch Polizei mit vor Ort, unter anderem des Unterstützungskommandos USK, der Bayerischen Polizei, und die hielten sich im Hintergrund bereit, falls etwas passieren sollte. Offenbar sind die Fans wohl auch etwas, werden die rabiat eingeschätzt. Jedenfalls war da eine Gruppe USK-Beamter und an dem Tag war es unheimlich heiß und die haben da auch mit Wasserflaschen gespielt und haben sich irgendwie gegenseitig bespritzt. Und einer dieser Beamten, ein 27-Jähriger, im Übrigen auch von der Bereitschaftspolizei hier in Nürnberg, hat die Waffe gezogen und da hat sich versehentlich ein Schuss gelöst, mit der Folge, dass der Schuss durch die Glasscheibe des Polizeifahrzeugs ging und den Bus der Fanbetreuung von Borussia Mönchengladbach getroffen hat. Es war nur Sachbeschädigung, Gott sei Dank. Es ist niemand durch den Schuss, also direkt zu Schaden gekommen, aber es sind die anderen Polizeibeamten, das waren nur Männer, erlitten ein Knalltrauma und waren dadurch schon verletzt. Also gegen diesen 27-Jährigen ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Es gibt jetzt noch kein abschließendes Urteil dazu. Ich habe da kürzlich nachgefragt in Augsburg bei der Staatsanwaltschaft und natürlich auch ein Disziplinarverfahren. Also da muss man davon ausgehen, dass der Polizeibeamte auch nicht länger im Dienst bleibt.
Darf denn der Benni jetzt eigentlich noch Polizist werden?
Also es hat Folgen für den Benni und dazu hat auch Schulz-Merkel was gesagt und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Der Schütze kehrt nicht mehr in den Polizeidienst zurück, der hat jetzt eine andere Ausbildung angefangen, wäre aber auch nach so einem Fall überhaupt nicht mehr denkbar, dass jemand hier so eine extreme Unzuverlässigkeit mit Waffen zeigt. So jemand kann und darf nie wieder an die Waffe.
Gut, er hat zum einen diese beiden Gerichtsverfahren aushalten müssen. Der muss auch zahlen. Im Zivilprozess hat man sich geeinigt auf 15.000 Euro plus dann die 2.400 Euro aus dem Strafverfahren. Das ist das eine. Im März 2019, also ein paar Wochen nach dem tödlichen Schuss, ist ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Und auch später hat er sich auf eigenen Antrag hin aus dem Beamten hat er darum gebeten, dass man ihn aus dem Beamtenverhältnis entlässt. Der dürfte jetzt 23 Jahre alt sein, 24, und muss auch gucken, dass er das Geld irgendwie aufbringt, dieses Schmerzensgeld, um das zu begleichen. Ansonsten könnte es sein, dass dann eben, ja, dass er noch weitere Konsequenzen dann erleben muss.
Wie geht's denn der Familie von Chris? Weißt du das?
Der Vater hat mal gesagt, das wird ihn, sicherlich auch die Mutter, ein Leben lang begleiten. Die haben ihren Sohn echt geliebt. Zum Beispiel im Flur des Hauses hängt ein Trikot, also in Hinterglas eingerahmt ein Trikot von Mario Gomez. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Chris war leidenschaftlicher Fußballer. Und er hat in seinem Heimatverein auch gespielt und er wurde Gomez genannt immer. Mhm. Und der wurde deswegen Gomez genannt, weil der Mario Gomez sein Vorbild war. Und was auch sehr berührend ist in der ganzen Geschichte, ist, dass der Mario Gomez, der tatsächliche Nationalspieler, hat es irgendwann erfahren. Der hat erfahren von diesem Vorfall und aber auch, dass ein Fan von seiner Person, also von Mario Gomez, dadurch zu Tode kam. Und der Mario Gomez hat dann der Familie ein Trikot geschickt von sich mit der entsprechenden Unterschrift drauf. Und dieses Trikot, das hängt im Flur vom Haus der Familie. Mhm. Ja, wie es der Familie geht es jetzt vielleicht etwas besser als natürlich, ne, das, aber es wächst nie richtig Gras drüber. Der Chris hat auch zwei Brüder, die auch kräftig darunter gelitten haben. Der Der eine Bruder, der konnte auch lange Zeit überhaupt nicht auf den Friedhof gehen oder zum Grab seines Bruders gehen. Das hat er emotional nicht ausgehalten. Und die Mutter hat auch lange Zeit, weiß nicht, ob es das Zimmer von Chris noch gibt, aber die Mutter hat sich lange Zeit ins Bett gelegt, hat dort geschlafen, um ihm irgendwie nahe zu sein. Und das sagt schon viel darüber aus, was das für ein Riesenkrater in diese Familie reingerissen hat. Wirklich, wenn ich mir vorstelle, meine Tochter, der widerfährt sowas, ich möchte mir das echt nicht ausmalen.
Ja, ich glaube, das können spätestens jeder, der Kinder hat, kann verstehen, dass das Furchtbarste ist, was einem passieren kann. Ja, Alex, trotzdem vielen Dank, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, auf iTunes, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.